Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst hier. Und wenn ich es noch nicht persönlich so ausrichten konnte, frohe Ostern jedem Einzelnen von Ihnen, von euch. Schön, dass wir zusammen sein können. Also ich mag sie, diese Lieder. Gerade so am Ostersonntag, wenn sie so viel Hoffnung ausdrücken, so viel Zuversicht vermitteln, glaube ich, geben sie schon den Grundton wieder von dem, was an Ostern wirklich geschehen ist. Dass da einer das Grab hinter sich gelassen hat, der Erste überhaupt, den es gegeben hat, der das Grab von innen öffnen konnte. Lebendig geworden ist wieder, zurückgekehrt ist ins Leben. Und das hat wirklich für uns alle bis heute noch Bedeutung. Der Tod, der existiert zwar noch, aber ist nunmehr noch eine Tür, die aufgeht. In diese großartige Herrlichkeit Gottes hineinzugelangen. Für die, die sich mit ihrem Leben Jesus anvertraut haben, die sich mit ihm zusammengeschlossen haben. Was für eine Zukunft. Also ich mag diesen Osterbrauch, dass wir diesen Feiertag so fröhlich gestalten, so fröhlich beginnen, uns frohe Ostern wünschen oder mit dem Gruß der Ostkirche, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, dann antworten, um uns diese Freude so gegenseitig zuzusprechen. Allerdings kann vielleicht dieser wunderschöne Osterbrauch etwas darüber hinwegtäuschen, dass das erste Osterfest gar nicht so richtig fröhlich war. Das hatte für die Freunde von Jesus tatsächlich erstmal mit einem Schock begonnen. Es war für sie wirklich keine frohe Osterzeit, die sie da erleben mussten. Und ich denke, es tut uns auch gut, heute noch uns in die Situation der Freunde von Jesus, seiner Schüler, seiner Jünger hineinzuversetzen, ohne gleich den Ausgang von diesem Ostergeschehen vorwegzunehmen. Es ist so ein bisschen wie bei einem Krimi. Wenn man einen Krimi erstmal von hinten liest, erstmal schaut, wie es ausgeht, hat man zwar einerseits die Zuversicht, okay, es geht bestimmt gut aus, da wird sich nichts mehr dran ändern, aber andererseits geht natürlich auch enorm viel Spannung flöten. Und wenn man bei Ostern das Ende vorwegnimmt, rauben wir uns manches Mal die Möglichkeit, dass so ein ganz vertrauter, bekannter Bibeltext uns in unserem tiefsten Inneren berühren kann. Denn wir finden uns manchmal gar nicht mehr so richtig drin wieder, weil wir schon wissen, es nimmt ein Happy End mit Jesus, es ging gut aus. Deswegen möchte ich uns jetzt mal herausfordern an diesem Ostersonntag, wenn ich jetzt gleich diese Ostergeschichte vorlesen möchte, so wie sie Markus dann aufgeschrieben hat, dass wir uns mal hineinversetzen in die Situation der Freunde von Jesus, dieser Frauen, ohne zu wissen, wie es ausging. Ich weiß, es ist anspruchsvoll. Da verlange ich jetzt wirklich vieles von Ihnen, aber stellen Sie sich mal vor, Sie wüssten nicht, dass das Grab leer war. Sie hätten keine Ahnung, dass der Leichnam schon nicht mehr da ist. Und Sie nehmen sich jetzt mit hinein in diese Begegnung von Jesus mit seinen Freunden. Wir steigen ein am Ende des Feiertags, der Feiertag in Israel. Der Sabbat geht von 18 Uhr am Freitag bis zum 18 Uhr am Samstag. Und gerade hat jetzt die Kirchturmuhr 18 Uhr geschlagen. Die Frauen gehen aus dem Haus, um Einkäufe zu tätigen. Und da blenden wir jetzt ein und wir wissen noch nichts vom leeren Grab. Es geht folgendermaßen. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch ankamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte: Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber. So sehr fürchteten sie sich. Das war der ursprüngliche Ostermorgen. Markus blendet aus. So sehr fürchteten sie sich. Nach dieser grausamen Hinrichtung von Jesus an Karfreitag wurde sein Leichnam kurz vor dem Einbruch des Feiertags des Schabbats, jüdischer Ruhetag, in das Felsengrab eines reichen Herrn mit dem Namen Josef aus dem Dorf Arimathäa gelegt. Dieser Josef, der zählte sich auch zu den Freunden von Jesus, war auch eine Zeit lang mit ihm unterwegs. Und das war eine ziemlich kurzfristige Aktion, dass er sein eigenes Grab, das er kürzlich erstanden hat, jetzt auf einmal mit dem Leichnam von Jesus versehen bekommt. Großer Zeitdruck, denn der Sabbat, der kommt unwillkürlich näher. Der Stein, der das Grab versiegeln sollte, wurde erstmal vor den Eingang gerollt, mit einem Siegel versehen und zusätzlich noch auf Veranlassung der jüdischen hohen Priester mit römischen Wachsoldaten versorgt, bis an die Zähne bewaffnet. Denn sie befürchteten, dass die Anhänger von Jesus so ganz klammheimlich die Leiche aus dem Grab stehlen würden, um dann allen zu behaupten, ja, der Jesus ist wirklich auferstanden, wir haben es euch doch von vornherein gesagt. Aber wenn die Leiche drin bleiben würde, durch diese große Bewachung, dann könnte man dieser jungen, aufstrebenden Bewegung von vornherein gleich einen Riegel vorschieben. Irgendwann löst sich dieses Problem von selber. Die werden noch ein bisschen traurig sein, dass Jesus hingerichtet wurde. Aber irgendwann wird das dann auch mal wieder zur Normalität übergehen. So war der Plan der hohen Priester und die Römer wurden entsprechend eingespannt. Und so war der Eindruck der Freunde von Jesus und seiner Schüler erstmal völlige Hilflosigkeit, riesige Traurigkeit. Sie verstanden die Welt nicht mehr. Ihre Gefühle schwankten einerseits zwischen einer abgrundtiefen Traurigkeit, dass Jesus nicht mehr da war, und andererseits einem maßlosen Zorn den Mördern von Jesus gegenüber. Mit Jesus wurde ihnen ihr Lebensmittelpunkt weggenommen. In den letzten Jahren haben sie so vieles gemeinsam mit Jesus erlebt, dass er mehr und mehr das Zentrum ihres Lebens geworden ist. Und auf einmal ist er weg, umgebracht worden. Sie liebten es so sehr, ihm zuzuhören, seine Worte aufzusaugen. Sie waren so einfühlsam und trotzdem von einer Schärfe, einer Klarheit, dass sie merkten, was Gott von ihnen haben möchte. Überhaupt, wie Jesus es verstanden hat, ihnen Gott nahe zu bringen, das kannten sie so überhaupt nicht. Niemals vorher hat ihnen irgendeiner von ihnen, ihren theologischen Lehrern in der Toraschule, jemals beigebracht, dass Gott ein liebender Vater ist, der sich um seine Kinder kümmert, der immer in Rufweite ist, dass sie eine lebendige Beziehung zu ihm pflegen konnten. Das kannten sie nicht. Bisher war für sie Glaube in erster Linie eine Ansammlung von Regeln und Vorschriften, Traditionen, an die man sich entweder gehalten hat oder auch nicht. Es war einfach nur Kultur, Tradition. So lebt man halt als Anhänger des Judentums. Es war ein toter Glaube. Eine Frömmigkeit, die in erster Linie aus Ritualen bestand. Man geht halt und besucht Veranstaltungen, ohne innerlich davon berührt zu werden. Bei Jesus war das völlig anders. Er lebte eine Beziehung zum Vater im Himmel und erklärte seinen Freunden, dass sie das ebenso tun können, und brachte ihnen dieses Gebet bei: Betet so, Vater unser im Himmel. Redet mit ihm, redet mit Gott. Und so war es einfach nicht nachvollziehbar. Es war geradezu erschütternd, dass Jesus jetzt nicht mehr da war. Der Tod an sich ist schon grausam, wenn man einen lieben Menschen verliert. Aber dieses Unrecht, das bei der Hinrichtung, der Kreuzigung von Jesus geschehen ist, hinterließ sie einfach fassungslos. Wie konnte man ihren Freund, der sein ganzes Leben lang nur Gutes getan hat, so sehr hassen, dass er schließlich ans Kreuz genagelt sterben musste? Aber auch über sich selbst waren sie maßlos enttäuscht. Von all diesen Freunden von Jesus, die 3 Jahre als seine Schüler mit ihm unterwegs waren, hat sich kein einziger von ihnen in diesen letzten Stunden mit Ruhm bekleckert. Kein einziger wagte es, für seinen Freund Jesus einzutreten. Alle suchten sie das Weite. Außer Johannes und ein paar Frauen war keiner unter dem Kreuz in der unmittelbaren Nähe ihres sterbenden Freundes. Judas hatte ihn verraten und hat sich das Leben genommen, weil er nicht damit klarkam. Petrus hatte ihn 3-mal verleugnet und war jetzt am Boden zerstört. Erst tönte er noch lautstark, dass sich sein Freund jederzeit voll auf ihn verlassen könnte. Bis zum Tod wollte er für Jesus kämpfen. Und dann diese Schmach. Was für ein Versagen hatte er in diesen letzten Stunden auf sich geladen. So warf der Tod von Jesus lange Schatten über das Leben seiner Freunde, selbst noch am Ostermorgen. Nachdem der Sabbat am Samstag 18 Uhr beendet war, kauften nun die 3 Frauen Kräuter und Öle, um am nächsten Morgen, dem Sonntag, gleich im Tagesanbruch, den Leichnam einzubalsamieren. Nikodemus, auch einer von den Freunden um Jesus herum und noch ein Mitglied des Hohen Rates, steuerte selbst auch noch einen riesen Batzen 30 Kilogramm. Also das muss man sich mal vorstellen. 30 Kilogramm Kräuter, wohlriechende Öle, Myrrhe und Aloe zu diesem Einbalsamierungsprozess bei. Die waren schon im Grab bei der Leiche positioniert, deponiert. Das sollte jetzt eigentlich reichen, um den Leichnam irgendwie noch, ihm eine letzte Ehre zu erweisen. Und so machten sie sich am Ostermorgen früh bei Sonnenaufgang auf den Weg zu einer Leiche, die aber schon längst auferstanden ist. Sie überlegten, wie sie den Stein vor dem Eingang wegbekommen konnten, als Jesus schon längst von innen das Grab geknackt hat, den Stein weggerollt hat. Aber sie merken an diesen beiden wenigen Beispielen, dass alles Denken von den Freunden von Jesus sich immer um den toten Jesus drehte. Das war ihr bisheriger Erfahrungshorizont. Keiner hatte jemals vorher irgendwas mit Auferstehung erlebt. Der Tod als der letzte Feind des Lebens hat hier erbarmungslos zugeschlagen. Das war ihre Perspektive. Und jetzt mussten sie lernen, irgendwie mit dieser Trauer fertig zu werden. Obwohl Jesus schon wieder lebte. Diese langen Schatten des Todes überlagerten alles andere, bestimmte ihr Denken und Handeln. Eine Rückkehr, eine Auferstehung war außerhalb ihrer Vorstellungskraft, obwohl sie faktisch ja bereits geschehen ist. Und obwohl Jesus es ja bereits zuvor wiederholt ausdrücklich erklärt hat, er wird am dritten Tag wieder auferstehen, sagte er ihnen zuvor. Aber das war alles so weit weg. Es war nicht fassbar, außerhalb der Reichweite der Freunde von Jesus. Sehen Sie, das ist jetzt die Situation, in der wir selber jetzt im Jahr 2015 ganz nah dran sind bei den Freunden von Jesus. In unserer Lebenssituation, hier an der Stelle, haben wir so vieles gemeinsam mit ihnen. Denn auch in unser Leben hinein ragen diese langen Schatten des Todes, obwohl Jesus den Tod besiegt hat, auferstanden ist. Ja, sicher. Im Gegensatz zu den Freunden am Ostermorgen wissen die Christen inzwischen, dass der Tod Jesus nicht behalten durfte. Und er hat es dadurch das leere Grab bewiesen. Die Christen wissen es sicher, dass auch sie als seine Anhänger, als diejenigen, die ihm das Leben zur Verfügung gestellt haben, ebenfalls auferstehen werden. Sie wissen, dass sie in einer Beziehung zu Jesus ewiges Leben haben können. Dass nicht einmal durch den Tod mehr unterbrochen wird. Dass ihnen dann nur noch die Tür geöffnet wird in seine Herrlichkeit. Sie wissen, dass sie nach ihrem Tod sofort bei Jesus sein werden. Was für ein Trost und was für eine Zuversicht. Was für eine Hilfe, um Trauer bewältigen zu können. Aber dennoch, und das ist die Erfahrung in unseren Tagen immer noch, dennoch reichen die Schatten dieses Todes in das Leben hinein. Der Schmerz, den Verstorbenen nicht mehr unter sich haben zu können. Die Lücke, die diese Person hinterlassen hat. Die Trauer über verpasste Chancen, versäumte Gespräche, die legen sich einfach weiterhin schwer auf die Hinterbliebenen. Und das braucht Zeit, dass das heilen kann, dass die Trauer dann nach angemessener Zeit auch wieder weicht. Aber auch die langen Schatten des Todes, die sich in Form von Krankheiten auf unser Leben auswirken, gehören zu den menschlichen Erfahrungen. Auch davon bleibt kaum einer verschont und auch die Christen müssen das aushalten. Krankheiten als Vorboten des Todes. Sicher kann Jesus Krankheiten heilen. Und wir dürfen ihn auch voller Vertrauen darum bitten. Und immer wieder geschieht es auch, dass Krankheiten geheilt werden, ob es durch ärztliche Kunst ist oder durch das Aktivieren von Selbstheilungskräften oder durch ein Wunder. Es ist kein Problem. Wir dürfen das alles erwarten und niemals gegeneinander ausspielen. Aber völlig unabhängig davon ist jede Krankheit, jeder Schmerz, jede Beeinträchtigung körperlicher, geistiger oder psychischer Natur, ein Schatten, der auf unser Leben fällt. Und wir können ihm nicht entrinnen. Auch zum Dritten, die Schatten des Versagens verbinden uns mit den Freunden von Jesus. Da sind wir ganz nah dran an Petrus und seinen tapferen Kollegen. Wie oft haben wir schon geschwiegen, wo ein gutes Wort angesagt gewesen wäre? Wie oft haben wir in unserem Verhalten Jesus verleugnet? Wie wenig trauen wir ihm in unserem Leben zu? Wie oft rechtfertigen wir unsere Sünde, reden uns heraus, statt sie mutig und ehrlich zu bekennen? Am letzten Karfreitag haben wir das in Form von diesem Kreuz hier dargestellt, wo jeder Einzelne das, was ihm an Schuld bewusst war, notieren konnte, um an diesem Kreuz festzunageln Und Sie sehen hier 60, 80 Zettel voller Versagen. Lange Schatten wirft dieses Versagen auf unser Leben. Und ich finde, dass wir hier wirklich selbstkritisch und ehrlich uns an der eigenen Nase fassen müssen. Aber die gute Nachricht, und das ist die Wende an diesem Ostermorgen, die gute Nachricht ist, dass das wirklich nur noch ein Schatten ist. Ein Schatten, mehr auch nicht. Ein Schatten, der auf dieses große Licht sogar hinweisen kann. Deutlich macht, da muss ja irgendwas hell geworden sein, dass es überhaupt Schatten geben kann. Da muss ja irgendeine Lichtquelle da sein. Wir müssen nicht mehr im Dunkeln leben bleiben. Jesus hat es Licht gemacht. Selbst wenn noch ein Schatten auf das Leben fällt. Die Tür zu Gottes Herrlichkeit ist seit Ostern offen. Und dieser Lichtschein, der auf unser Leben fällt, ist nicht mehr aufzuhalten. Seit Ostern fällt aus der Herrlichkeit Licht auf unser Leben drauf. Die Schatten sind immer noch Realität, aber nicht mehr die letzte Wirklichkeit. Es gibt mehr als diese Schatten. Unsere Erfahrung ist nach wie vor der Tod, der drohend über unserem Leben liegt. Unsere Erfahrung ist nach wie vor die Krankheit, die uns immer wieder einholt. Unsere Erfahrung ist nach wie vor auch Sünde, der wir immer wieder auf den Leim gehen. Unsere Erfahrung ist immer noch die Schwachheit, die wir gerne hinter uns lassen würden. Aber es gibt mehr als unsere Erfahrungen. Unsere Erfahrungen sind nicht das letzte Wort mehr. Es gibt mehr als nur irdische Gesetzmäßigkeiten. Es gibt mehr als Grenzen der Mathematik, Chemie und Physik. Unsere Regeln und Erfahrungen sind spätestens seit Ostern nicht mehr das Maß der Dinge, nicht mehr das, was letztlich zählt. Jesus sprengt diesen Horizont. Aus wissenschaftlicher Sicht hätte niemand, der tot war, wieder zurückkehren dürfen. Es gibt mehr als Wissenschaft. Es gibt Jesus, der auferstanden ist. Der lebt wider allen Regeln. Er zeigt das immer wieder, wenn er als der Lebendige zu uns spricht. Und wir merken beim Lesen seines Wortes, der spricht mit mir. Es sind nicht nur Buchstaben, Sätze, es ist lebendiges Wort. Oder wenn er auf unsere Gebete hört, sie erhört, wenn er Heilung schenkt, indem er unsere Sünde vergibt und uns immer wieder einen Neuanfang ermöglicht und indem er inmitten unserer Schwachheit mit seiner Kraft am Wirken ist, übernatürlich. Jesus ist heute unwiderstehlich. In der Osternacht gab es nichts mehr, dass sich Jesus irgendwie in den Weg stellen könnte. Nichts mehr, das ihn aufhalten könnte. Selbst der Stein war für ihn kein Hindernis. Selbst die Römer waren platt. Der Tod musste ihn freigeben. Auf dem Weg in den neuen Tag. Unwiderstehlich hat sich Jesus gegen alle Regeln, gegen alle Erfahrungen der Menschheitsgeschichte, gegen alle Sicherheitsvorkehrungen durchgesetzt. Jesus ist der große Triumphator, nicht nur in der Osternacht damals vor knapp 2000 Jahren, sondern in der ganzen Schöpfung und der ganzen Geschichte der Menschheit. Er ist der Sieger schlechthin und das steht seit Ostern unwiderruflich fest. Und das ist der Anlass von unserem frohen Ostergruß. Frohe Ostern. Der ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und so betreten die erstaunten Frauen die Grabhöhle. Dann erblicken sie, als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, rechts von sich den jungen Mann in dem leuchtend weißen Gewand, der sie nun ganz direkt anspricht. Habt keine Angst, sagt er. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Das war ein Schrecken, das war ein Schock, der ihnen hier so in alle Glieder gefahren ist, wenn ihnen da so ein Mann sie anspricht. Die haben einen Puls von 250 und sind der Ohnmacht nahe. Die drei Frauen sind unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn irgendwas zu sagen. Und das will was heißen. Markus blendet in seinem Evangelium hier aus. Die ursprüngliche Form vom Markus-Evangelium endet mit diesem Satz. Sie fürchteten sich. Sind bestürzt. Sie zitterten am ganzen Körper. Hals über Kopf haben sie das Grab verlassen, sind in die Stadt zurückgerannt, ohne mit jemand darüber zu reden. Die anderen Jesus-Biografen, Lukas und Johannes und Matthäus, die haben dann weiter erzählt, dass sie mit dieser Nachricht hineingeplatzt sind in die Gruppe der trauernden Freunde. Sie haben dann ihren Auftrag wirklich ausgeführt, obwohl sie jetzt erstmal so unter Schock standen. Erst waren sie erschrocken, furchtsam und bestürzt, aber haben sie dann doch den Mund aufgekriegt. Und auch bei den Freunden dauerte es erst einige Zeit, bis bei ihnen mal so der Groschen gefallen ist und dann auch wirklich für sie was von dieser Osterfreude überschwappen konnte. Aber ist das nicht interessant, dass der Engel im leeren Grab ausdrücklich auffordert, auch Petrus diese gute Nachricht mitzuteilen? Jesus erwartet seine Freunde in Galiläa, im Norden des Landes, da wo auch für die meisten von ihnen dieses dreijährige Abenteuer begonnen hat. Und Jesus erwartet dort auch Petrus. Können Sie sich vorstellen, was Petrus diese kurze Notiz bedeutet hat? Dass die Frauen es ausgerechnet ihm persönlich so sagen sollten, Petrus, Jesus erwartet dich in Galiläa. Gerade ihn, der besonders stark und unter diesen dunklen Schatten seines Versagens gelitten hat, der noch in der Nacht zu Karfreitag weinend zusammengebrochen ist, als er merkte, was er getan hat. Dreimal hat er ihn verleugnet. Und Jesus will ihn trotzdem sehen. Jesus will ihm dennoch begegnen in Galiläa. Da, wo alles begann, darf er wieder anknüpfen. Ein Neuanfang. Können Sie sich vorstellen, was für ein heller Lichtstrahl durch diese kleine Notiz in das Leben des Petrus fiel? Jesus will dich sehen. Auch hier nochmal möchte ich eine Brücke zu unserem Leben schlagen. Heute, 2015. Wir hatten ja über die verschiedenen langen Schatten gesprochen, die sich über unser Leben legen können. Und da kennt jeder seine Situation am allerbesten. Ob das Trauer ist oder Krankheit, Schwachheit oder eine andere Beeinträchtigung, Versagen, Schuld, Unversöhnlichkeit, Lieblosigkeit. Die Liste kann so lang sein. Und nicht auf jeden trifft der Schatten in der gleichen Schwärze zu. Aber ich kenne meine Schatten gut. Aber was ändert sich, wenn Jesus dir und mir heute Morgen ausrichten lässt? Lieber Markus, liebe Clara, lieber Frieder, liebe Conny, lieber Karl Helmut, wir machen da mal die Reihe durch. Ihr kennt eure Namen wahrscheinlich. Lieber sowieso, ich möchte dir begegnen. Ich will dich sehen, trotz dieser Schatten. Hier, in diesem Ostergottesdienst in Kandern, während noch so viele um dich herum sitzen, vergiss die anderen. Ich möchte dir begegnen. Und du hörst deinen Namen. Gerade dich will ich persönlich ansprechen. Ich weiß, was deine Osterfreude überschattet. Ich weiß, wie es dir geht und wie du dich fühlst. Komm zu mir. Jetzt gleich in einem persönlichen Gebet in aller Stille oder gleich im Anschluss mit einem Mitarbeiter unserer PrayStation, der mit dir und für dich betet, dass das Licht von Jesus deinen Schatten erhellt. Die sitzen hier vorne, um dich zu segnen. Oder nimm dir heute Nachmittag Zeit, um allein die Nähe von Jesus zu suchen. Er will dir begegnen, er will dich sehen, er will mit dir reden. Geh mit Jesus doch eine Runde spazieren und erzähl ihm von deinen Schatten. Du brauchst nichts verstecken. Erzähl einfach. Warte ab, was geschieht, wie er spricht in dein Leben hinein. Warte ab, was er tut, was er verändert, wie er ermutigt oder korrigiert. Setz dich einfach seiner Nähe aus und vergewissere dich mit deiner eigenen Erfahrung. Vergewissere dich, er ist wirklich auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt, ist bei dir, um mit dir zu reden, um mit dir das Leben zu teilen, um mit dir in die Zukunft zu gehen. Das ist Ostern. Nicht nur Tradition und Kultur, es ist Begegnung. Begegnung mit dem Auferstandenen. Das macht die Osterfreude aus. Ich möchte Ihnen Gelegenheit geben, dass jeder ganz persönlich für sich in der Stille zum Auferstandenen Jesus Christus sprechen kann, in einem stillen Gebet. Und ich schließe dann mit einem Gebet von hier vorne die Stille ab. Jesus Christus, was für ein Glück für uns Menschen hier heute Morgen in diesem Gottesdienst, dass du jedem Einzelnen von uns persönlich begegnen möchtest. Und du kennst uns ganz genau und weißt, wie wir hergekommen sind, wie unser Leben aussieht. Du kennst die Schatten. Und dennoch möchtest du jedem ganz persönlich begegnen. Lass es geschehen heute Morgen, dass wir mit dir Kontakt aufnehmen, dich nicht zurückweisen, den Lebendigen, den Einzigen, der uns Perspektive und Hoffnung und Zukunft geben kann, die nicht mehr durch einen Tod unterbrochen werden muss. Der Einzige, der uns ewiges Leben geben kann. Dass wir dir nicht einen Korb geben, sondern dir unser Leben öffnen. Nimm du es in deine guten Hände. Forme du und wirf dein Licht hinein. Verändere, präge, drück unserem Leben deinen Stempel auf. Und lass uns in der Begegnung mit dir wirklich im tiefsten Inneren unseres Lebens diese Osterfreude erleben. Dass wir mit dir verbunden sein können in alle Ewigkeit. Lass uns angesteckt werden von dieser besten aller Nachrichten, die uns heute an diesem Tag begegnen kann. Du, der Lebendige, schenkst uns dein Leben. Amen.